It's time for health. Für alle mit Sinn für gesunde Ernährung. Mit mir, Stefan Männlein.
Ein herzliches Hallo an dich da draußen und schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Podcast-Episode geht es mal wieder um einen Arzt, der über vegane Ernährung gelästert hat. Und zwar kam in der Ostsee-Zeitung ein Artikel raus, vegane Ernährung bei Kindern ist Körperverletzung. Das war die Überschrift. Die Unterüberschrift war Streitthema Mittagessen in Kitas und Schulen. Kinderarzt Sven Armbrust plädiert für eine ausgewogene und bezahlbare Variante. Er erklärt, warum Kinder dringend Fleisch brauchen. Ich würde dir jetzt natürlich am liebsten den ganzen Artikel vorlesen, aber ich glaube, da würde ich Probleme mit der Zeitung bekommen. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass sich jetzt auch auf diesen Artikel andere Medien stürzen und natürlich auch das aufnehmen und dann, naja, breit reden und wieder mal vegane Ernährung schlecht reden, weil das ja ein Arzt gesagt hat. Dieser Arzt heißt Dr. Sven Armbrust, wie er schon in der Überschrift stand. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Wen es interessiert oder wer diesen Arzt gerne mal besuchen möchte, jetzt weißt du, wo du ihn findest. Aber ich muss jetzt ehrlich gesagt auch mit was Positivem anfangen, wo ich dem Arzt echt recht geben muss. Einmal ging es halt eben um bessere Qualität in Schulen und Kitas, eben mit Bio. Und da muss ich ihm echt recht geben, dass er zum Beispiel gesagt hat, Obst und Gemüse, dass es halt den Jahreszeiten angepasst sein sollte, dass es regionales Obst und Gemüse sein sollte. Die Antwort fand ich ganz gut. Dann gab es noch eine Frage zu Obst, also dass jetzt statt Obst halt immer mehr Quetschis gegessen werden. Wem der Begriff Quetschi nichts sagt, das sind diese Obsttüten, die man ja quetschen muss, damit oben das Obst rauskommt. Teilweise ist aber auch Gemüse drin und andere Sachen. Das sind dann sozusagen Quetschis und ich muss ehrlich sagen, unsere Kinder kriegen die auch. Natürlich beäugt dieser Arzt es ein bisschen kritisch in Sachen Quetschis, wo ich ihm auch recht geben muss. Natürlich ist frisch immer besser und dass natürlich auch viele Quetschis gibt, denen Zucker zugesetzt worden ist. Und in den ein oder anderen Quetschis sind natürlich dann auch noch andere zusätzliche Sachen hinzugefügt, also wie Konservierungsstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel, also sehr viel unnatürliches Zeug. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Quetschis, Firmen, die die halt eben machen, wo wirklich zu 100% natürliche Zutaten enthalten sind. Also da solltest du halt wirklich drauf achten, auf die Zutatenliste, was da alles draufsteht, ob das wirklich ganz normale Pflanzen sind. Also eigentlich sollte dir jede Zutat etwas sagen. Und wenn irgendeine Zutat dabei ist, mit der du nichts anfangen kannst, kannst du im meisten Fall davon ausgehen, dass es irgendeine unnatürliche Zutat ist. Nichtsdestotrotz sollten diese Quetschis auch kein Obst ersetzen. Das sagt auch der Arzt, also das sagt er auch sehr positiv. Aber im anderen Fall ist es immer noch besser als gar kein Obst, so sag's ich. Natürlich frisch wäre am besten, nicht püriert wäre auch noch besser. Am besten wäre es natürlich dann auch, wenn man normalen Quetschi verwendet, den selbst machen und nicht den gekauften. Und als letzte Option sollte man den gekauften Quetschi nehmen. Es ist dann immer noch besser als gar kein Obst und Gemüse. Unsere Tochter ist ja so ein Fall, sie ist eine vegane Nicht-Gemüseesserin und isst auch nur sehr, sehr wenig Obst. Und da ist es natürlich eine gute Alternative. Wir machen die auch sehr, sehr oft frisch und dann kommt dann auch teilweise ein bisschen Gemüse mit rein und das ist halt dann wirklich zu 100% Rohkost und dann kommt sie wenigstens so zu ihrem frischen, rohen Obst und Gemüse. Wo ich dem Arzt auch nochmal recht geben muss, es wird einfach viel zu wenig Geld für Schulessen ausgegeben. Es steht da diese Zahl 2,80 Euro pro Mahlzeit im Raum und das ist natürlich echt wenig, wenn man überlegt, man will da was Hochwertiges dem Kind bieten, vielleicht dann auch noch Bio, also dass der jetzt nicht voll mit Pestiziden ist und so weiter, dann wird es mit 2,80 Euro schon knapp, wenn man überlegt, dass die Kantine oder halt eben die Schule oder der Essensanbieter auch was daran verdienen möchte. Und das war es jetzt aber mit den positiven Sachen von diesem Arzt. Als nächstes kam das dann wirklich mit vegan-vegetarischer Ernährung und er sagt, selbst eine vegetarische Ernährung sieht er als völlig sinnlos an. Das begründet er damit, dass wir Menschen Allesfresser sind. Und in seinen Augen bedeutet das, dass wir Menschen Fleisch brauchen und selbst eine vegetarische Ernährung bei Kindern wäre nur zu verantworten, wenn sie sehr ausgewogen ist und selbst dann wäre sie nicht optimal. So ist wirklich seine Aussage. Also das verstehe ich auch irgendwie nicht. Wenn sie wirklich sehr ausgewogen ist, selbst dann ist sie nicht optimal. Ehrlich gesagt kann ich mit dieser Aussage nicht viel anfangen, weil das ist auch irgendwie so ein Widerspruch an sich schon. Aber zu dem Punkt komme ich auch gleich, warum er darauf beruht, dass es selbst dann nicht optimal ist. Aber zu dem Thema Allesfresser. Ja, Menschen sind Allesfresser, aber wir sind keine Fleischfresser. Wir sind auch keine reinen Pflanzenfresser. Pflanzenfresser würde ja bedeuten, wir vertragen kein Fleisch. Also wir könnten kein Fleisch essen. Fleischfresser bedeutet, wir müssen Fleisch essen, um gesund zu leben. Und brauchen eigentlich so gut wie gar kein Gemüse und Obst. Und Allesfresser ist einfach, wir können alles essen, wir müssen es aber nicht. Und da ist es immer ganz interessant, dass immer gesagt wird, wir sind Allesfresser, schaut euch an, wir essen schon immer Fleisch. Aber wenn man jetzt mal zurückguckt, wir haben noch nie schon so gelebt, wie wir jetzt leben. Feuer zu machen ist nicht normal für den Menschen. Also das heißt auch, warmes Essen zu haben, ist nicht normal für uns Menschen. Im Auto zu sitzen und auf Arbeit zu fahren, ist nicht normal für uns Menschen. Den ganzen Tag im Haus zu sitzen und die Sonne nicht zu sehen, weil wenn wir arbeiten müssen, ist es meistens so der Fall, ist nicht normal für den Menschen. Also was ist schon normal? Wir leben einfach nicht mehr diesen normalen Lebensstil, wie es damals von der Natur aus gedacht ist, wie wir gemacht sind. Und deswegen sind wir immer noch Allesesser. Also es braucht mehrere Millionen Jahre, dass sich der Organismus von dem Lebewesen anpasst an die gegebene Situation. Das heißt, wir sind immer noch von unserem Verdauungstrakt und so weiter, sind wir immer noch in der Steinzeit. Und in der Steinzeit war es halt einfach so, wir hatten keinen Kühlschrank. Wir hatten keine Landwirtschaft, wir hatten keinen Supermarkt, wir hatten keine Gefriertruhe. Das heißt, wir mussten uns dem bedienen, was die Natur in dem Moment uns geboten hat. Und wenn man jetzt mal so die Steinzeit anguckt, dann ist es eigentlich so, dass die Tiere so eine Art Aufbewahrungsschrank für unsere Nährstoffe waren. Die haben ja die Pflanzen gegessen, die Pflanzen wurden in dem Tier verwertet, die Nährstoffe aus den Pflanzen waren in dem Tier drinnen und dessen Ressourcen hat sich der Mensch damals bedient. Das haben wir aber heutzutage nicht mehr nötig. Wir können uns direkt den pflanzlichen Ressourcen 12 Monate im Jahr, teilweise auch 24/7 in der Woche bedienen. Wir können einkaufen gehen, wir können das in unseren Kühlschrank legen, das hält über Wochen hinweg, wenn wir es in die Gefriertruhe legen, über Monate hinweg. Also es kann mir keiner mehr erzählen, dass wir Fleisch brauchen, weil wenn man zurückguckt, haben wir es einfach damals gebraucht, weil wir keine Landwirtschaft hatten und keine Möglichkeit hatten, irgendwie Gemüse und Obst frisch zu halten und aufzubewahren. Und kurz gesagt, wie ich ja schon erwähnt hatte, unser Lebensstil ist heutzutage komplett anders, also haben wir auch die Möglichkeit, uns komplett anders zu ernähren. Und mal ganz ehrlich, der Mensch hat noch nie so viel Fleisch gegessen wie heutzutage. Ich habe mir mal die Zahlen von der Landwirtschaft von 2018 angeguckt. Das kann ich dir auch gerne mal in der Beschreibung verlinken. Mein Blogbeitrag Vegan ist unnatürlich. Da habe ich das nämlich so ein bisschen zusammengefasst und auch verlinkt die Quellen, die Statistiken. Und ich glaube, das war von 2018 und da hat die Landwirtschaft halt eben diese Zahl erhoben, dass wir Deutschen pro Kopf in einem Jahr circa 64 Kilogramm Fleisch konsumieren. Jetzt muss man aber bedenken, das wird auf die komplette deutsche Bevölkerung bezogen. Wir haben unheimlich viele Vegetarier und unheimlich viele Veganer bei uns in der Gesellschaft. Das heißt, die musst du nochmal abziehen. Und dann sind wir, glaube ich, bei einem Pro-Kopf-Konsum an Fleisch im Jahr deutlich höher. Und wenn man mal so zurückguckt, 2 Generationen vor uns, teilweise habe ich das sogar noch mitbekommen, da gab es vielleicht einmal in der Woche Fleisch. Aber jetzt nicht in diesen Mengen, wie es heutzutage ist. Es gibt jeden Tag, teilweise zu jeder Mahlzeit, Frühstück eine Wurst, Mittagessen irgendwie ein Stück Fleisch, Abendessen irgendwie auch nochmal eine Wurst oder so. Also das sind Mengen, das ist auch nicht normal. Aber in einem Sinne muss ich dem Arzt recht geben, vegetarische Ernährung bei Kindern ist völlig sinnlos. Ich finde vegetarisch sogar allgemein sinnlos, egal ob Kinder oder Erwachsene, außer vielleicht, wenn man den Einstieg in die vegane Ernährung ein bisschen einfacher machen möchte, wenn man sagt Step by Step, dann macht vegetarischen Sinn. Ansonsten ist vegetarisch wirklich vollkommen sinnlos, ethisch gesehen, umwelttechnisch gesehen und gesundheitlich erst recht. Da würde ich sogar sagen, Fleisch ist gesünder, nicht gesund, aber gesünder als Milchprodukte. Deswegen muss ich da echt dem Arzt zustimmen, dass vegetarisch sinnlos ist, aber ich würde mal sagen, von meiner Seite aus ist es ein ganz anderer Hintergrund. Und jetzt kommt der Oberhammer von diesem Arzt, was ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen habe. Er hat gesagt, selbst die qualitativ beste Sojabohne verfügt nur über 1/5 des Eiweißgehaltes wie ein ebenso großes Stück Fleisch. Jetzt ist natürlich die Frage, was meint er mit qualitativ beste Sojabohne? Mit dem Begriff kann ich jetzt eigentlich auch nicht viel anfangen. Meint er jetzt mit dem meisten Proteingehalt oder meint er jetzt kein genmanipuliertes Soja? was meint er jetzt damit genau? Aber würde man jetzt einfach mal sagen, okay, wir nehmen jetzt mal den durchschnittlichen Proteingehalt von Soja. Ich habe einfach mal bei Google aus Spaß das direkt eingegeben. Soja, Proteine, das kannst du ja auch gerne mal machen, einfach mal bei Google eingeben. Und dann wird dir ziemlich am Anfang, also vorher kommt noch so eine Werbeanzeige und dann kommt wirklich so gleich so eine kleine Tabelle. Da steht Sojabohne, / Eiweiß, 36 Gramm Protein. Typ Sojabohne, Menge 100 Gramm. Das heißt, auf 100 Gramm haben wir hier 36 Gramm Proteine. Wenn man jetzt sagt, ein Fünftel ebenso großes Stück Fleisch enthält die Sojabohne ein Fünftel an Proteinen, das ist gar nicht möglich, weil 36 Gramm auf 100 Gramm, wenn man 36 Gramm mal 5 nimmt, ist man weit über 100 Gramm. Das heißt, es müssten eigentlich in dem Stück Fleisch mehr Proteine enthalten sein, als das Stück Fleisch eigentlich wiegt. Übrigens, diese Angabe von der Menge an Proteinen, die Quelle ist von der USDA. Das ist das US Department of Agriculture. Ich würde jetzt mal sagen, diese Quelle ist sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig. Ja, und wenn wir auch jetzt von der USDA mal ein Steak angucken, da werden verschiedene Steaks angegeben. Der Durchschnitt ist so ungefähr 26, 27 Gramm. Also ich glaube, das geringste war jetzt 24 Gramm Proteine auf 100 Gramm und das höchste war 28 Gramm auf 100 Gramm. Okay, aber ich gebe jetzt dem Fleisch nochmal eine Chance. Gucken wir mal nach Geflügel, also Hühnchen. Da sagt die USDA, zum Beispiel bei Chicken Wings sind es 30 Gramm Proteine auf 100 Gramm. Hühnerbrust hat laut USDA 31 Gramm. Und wenn ich jetzt echt nicht so blöd bin, das alles richtig zu checken, aber da würde ich mal sagen, hat selbst das beste Fleisch vom Proteingehalt her weniger Proteine als Soja. Also da würde mich mal echt interessieren, wie der auf diese Aussage kommt, dass selbst die beste Sojabohne gerade mal ein Fünftel an Proteinen enthält. Und ich habe jetzt bei der USDA ein paar Fleischsorten durchgenommen, wo ich mir dachte, okay, da müssten die meisten Proteine enthalten sein. Und selbst das, was am meisten Proteinen hat, enthält weniger Proteine als die Sojabohne. Also da wundert mich echt, wie der auf diese Zahl kommt. Und er sagt ja dann wirklich nochmal, dass wenn man mit der Sojabohne die gleiche Menge an Proteinen erreichen möchte, da geht es wirklich nicht um Qualität, da geht es tatsächlich nur um die Menge. Da müsste man die fünffache Menge an Sojabohnen essen, um die gleiche Proteinzahl zu erreichen. Und Proteine sind fürs Wachstum bei Kindern enorm wichtig. Ja, und eigentlich, als ich diesen Absatz gelesen habe, war das Thema für mich mit diesem Arzt schon durch. Weil so eine Zahl kannst du nicht raushauen. Also anscheinend hat er sich noch nicht mal erkundigt, wie viel Proteine Fleisch enthält und wie viel Proteine Soja enthält. Weil wenn man schon überlegt, ein Fünftel, das heißt ein Fünftel von 100 Gramm sind 20 Gramm. Also müsste die Sojabohne maximal 20 Gramm enthalten. Aber in dem Fall müsste dann ein Stück Fleisch nur aus Proteinen bestehen und nichts anderes, damit man wieder zu dieser Rechnung 1:5 kommt. Also das haut irgendwie überhaupt nicht hin. Ich glaube, du findest gar keine Sojabohne, die weniger als 20 Gramm auf 100 Gramm Proteine enthält. Aber gut, ich glaube, das Thema ist durch. Da hat er sich wirklich voll vertan, hat er total ins Klo gegriffen und hätte vielleicht vorher wenigstens einmal nachgucken sollen, wie viel Proteine Fleisch und wie viel Proteine die Sojabohne enthält. Und zudem hat er erwähnt, und da bin ich echt froh, dass er gesagt hat, er denkt, dass ein derart anspruchsvolles vegetarisches Essen in einer Großküche schlecht machbar ist, alleine aus Kostengründen. Was zur Hölle meint er mit aus Kostengründen und schlecht machbar? Ich habe nämlich mal einen Fleischer gefragt, was so ein gutes Stück Burger kostet, also Burgerfleisch, dieser Patty. Und da hat er gemeint, naja, so 100 Gramm, 4-5 Euro. So, wenn man jetzt mal überlegt, es ist jetzt zwar nicht gesund, aber einfach mal mit dem Beyond Meat Vergleich, der Beyond Meat kostet das Stück 2,50 Euro. Und das finden die meisten überteuert und im Vergleich zu normalen Fleischpatties sind die auch verdammt teuer. Aber was bezeichnen wir als normale Fleischpatties oder beziehungsweise überhaupt als allgemein normales Fleisch? Das ist das Billigste vom Billigsten vom Billigsten. Eigentlich könnte man noch ein paar Stufen weitergehen vom Billigsten. Das ist doch kein gesundes Essen mehr. Voll mit Medikamenten, voll mit genmanipulierten Soja, voll mit Antibiotika, wobei das ja zu Medikamenten gehört. Selbst Biofleisch, wo Mineralfuttermittel zugeführt werden, weil die Tiere ja gar keine vollwertige Kost mehr bekommen können, weil der Bauer das sonst gar nicht mehr tragen könnte und müsste tatsächlich so 60, 70 Euro für ein Kilo Fleisch verlangen. Also das ist jetzt mal so grob geschätzt von mir. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Obst und Gemüse, Nüssen, Samen, vollwertige Lebensmittel, die sogar bio sind und pflanzlich sind, die sind definitiv billiger. Und das ist ein Problem, dass die Leute immer nur mit diesem Billigfleisch vergleichen. Ein gutes Stück Fleisch, hochwertig, qualitativ, ohne Antibiotika, ohne Soja, ohne Getreide, sondern natürliche Nahrung von dem Tier, ohne Mineralfuttermittel, wirst du nicht unter 50 Euro das Kilo bekommen. Also in dem Sinne fallen die Kostengründe komplett weg. Dass es schwer machbar ist, ja, kann ich verstehen, weil die meisten Leute einfach keine Ahnung vom Essen machen haben. Viele wissen ja gar nicht mehr, wie man ohne Fleisch und ohne Milch und ohne Eier kocht. Wobei das echt, wenn man das Wissen hat, und das ist echt nicht die Welt, es total einfach ist. Bestes Beispiel, wenn man jetzt eine Rahmsoße machen will, guck mal auf meine Webseite unter Rezepte, unter Soßen. Den Rahm ersetzen wir durch Cashews. Und das ist echt der Wahnsinn, also selbst ein Mischköstler schmeckt diesen Unterschied nicht. Natürlich sind Cashews teurer als irgendeine Milch, aber man muss dann auch wieder gucken, was würde eine qualitativ hochwertige Milch kosten, die nicht aus der Massentierproduktion kommt, wo die Tiere nicht mit irgendeinem Dreck gefüttert worden sind, wo die Tiere nicht künstlich befruchtet worden sind oder wo die Tiere irgendwie einen Deckbullen bekommen haben und Mastfutter und Mineralfuttermittel. Da sind wir dann, glaube ich, auch so ziemlich auf dem gleichen Preis, als wenn wir jetzt einfach Cashews und Wasser nehmen. Wobei halt wirklich mehr Wasser als Cashews enthalten sind und du hast trotzdem wie so eine Art Milchersatz. Ach ja, und der gute Arzt hat auch nochmal das Thema Soja und Klimapunkte angesprochen, weil ja Soja Regenwald zerstört. Man muss immer noch sagen, dass ca. 90% des weltweit angebauten Sojas Tierfutter für tierische Produkte ist. Also für Fleisch und für Milch. Und dann muss man noch bedenken, dass die Tiere ungefähr 16 Kilo essen müssen an Pflanzen, also an Soja oder Getreide, um 1 Kilogramm Fleisch zu erzeugen. Also dieses Verhältnis hinkt auch, und wenn man jetzt überlegt, tatsächlich 90% des weltweit angebauten Sojas. Also das ist schon krass, wie viel in die Tierzucht reinfließt. In dem Sinne muss man dann wirklich sagen, eigentlich sind die tierischen Produkte sogar daran schuld, dass das Soja klimatechnisch jetzt nicht gerade das beste Lebensmittel ist. Aber wäre es nur reines Lebensmittel für den Menschen und nicht für die Massentierzucht, dann würde das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. Dem Ganzen setzt er jetzt auch noch die Krone auf und sagt, eine vegane Ernährung bei Kindern ist Körperverletzung. Er erwähnt halt, dass den Kindern diverse Substanzen fehlen, zum Beispiel halt bestimmte B-Vitamingruppen und redet da was von Nervensystem. Ich denke mal, er meint da Vitamin B12. Und da muss man auch wieder sagen, wo zum Teufel bekommen die Tiere das Vitamin B12 her? Die Tiere können genauso wenig Vitamin B12 in ihrem Organismus bilden wie wir Menschen, wobei man ja sagen muss, okay, manche können das bilden, wir Menschen eigentlich auch, aber wir können es nicht nutzen. Kühe zum Beispiel, die sind Wiederkäuer, die könnten es nutzen, aber funktioniert auch nicht, wenn sie kein Kobalt zugeführt bekommen. Die Kühe bekommen halt dann wirklich teilweise Kobalt zugeführt, Milchkühe bekommen aber auch meistens Vitamin B12 zugeführt. Da kannst du dir auch nochmal gerne meinen Blogbeitrag angucken. Da habe ich halt eben 2 Bilder von Mineralfuttermittellisten abgebildet. Und bei der einen Mineralfuttermittelliste ist Kobalt aufgelistet und das ist der Kernbestandteil von Vitamin B12. Und die andere Mineralfuttermittelliste, das war, glaube ich, für Milchkühe, die bekommen sogar Vitamin B12 direkt supplementiert und nicht nur Kobalt. Das heißt, es ist im Endeffekt eigentlich nur eine Supplementierung auf Umwegen, was man da macht, wenn man tierische Produkte konsumiert, weil die Tiere können das jetzt auch nicht auf einmal umwandeln und dann ist es auf einmal ein natürliches Produkt. Es ist und bleibt ein Nahrungsergänzungsmittel in dem Körper eines Tieres und dieses Nahrungsergänzungsmittel konsumierst du über die tierischen Produkte. Also spielt es im Endeffekt eigentlich weniger eine Rolle, ob du jetzt direkt supplementierst oder über das Tier, wobei ich dann noch sagen würde, du kannst dann wenigstens noch eine vernünftige Qualität an Nahrungsergänzungsmittel aussuchen und nicht irgendwie das Billigste von dem Billigsten, was ich halt eben stark vermute, dass es in diesen Mineralfuttermittellisten jetzt nicht gerade das hochwertigste Nahrungsergänzungsmittel ist. Und tatsächlich ist es so, das ist mir letztens aufgefallen, das habe ich glaube ich auch schon in den letzten Podcast-Episoden angesprochen, alle Nährstoffe, welche die DGE kritisiert bei einer veganen Ernährung von kleinen Kindern, außer Omega-3 und Proteine,
Aber das ist ein anderes Thema, die kann man ja locker mit pflanzlichen Lebensmitteln abdecken. Die da gelistet sind bei der DGE, die werden den Tieren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zugeführt. Alle. Außer halt eben Omega-3 und Proteine. Und das ist mir so mal aufgefallen, als ich die zwei Listen verglichen habe, so die Mineralfuttermittelliste mit der kritischen Nährstoffe bei veganer Ernährung von der DGE, wo mir halt dann eben aufgefallen ist, so okay, warte mal, die zwei Listen sehen sich sehr, 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 sehr ähnlich. Und genau das ist es halt. Wir Menschen, wir führen heutzutage einen sehr unnatürlichen Lebensstil. Die Tiere, die gezüchtet werden, führen heutzutage gezwungenermaßen in dem Fall einen sehr unnatürlichen Lebensstil. Und deswegen wird es halt schwer, über die normale Ernährung diese Nährstoffe aufzunehmen. Für Tier, also für nichtmenschliche Lebewesen und für uns Menschen ist es halt dann wirklich tatsächlich gleichermaßen schwer. Also müssen wir das definitiv supplementieren. Und bei tierischen Produkten, wie erwähnt, ist es eine Nahrungsergänzungsmittelaufnahme auf Umwegen. Aber gut, ich glaube, ich habe mich genug aufgeregt. Ich würde mal sagen, die Glaubwürdigkeit des Arztes ist sowieso schon komplett platt gemacht worden. Alleine nur durch den Fünftel Sojaproteine. Dazu ist mir echt im ersten Moment nichts eingefallen. Also ich musste den Satz wirklich 5-mal lesen, weil ich mir dachte, wie kann man so einen Blödsinn raushauen? Da merkt man einfach, dass der 0 Ahnung von Ernährung hat. Aber er wird trotzdem interviewt in Sachen Ernährung, was er davon hält und wie man das machen könnte oder sonst irgendwas. Das kann man nicht angehen. Das kann nicht sein, dass irgendein Arzt irgendwas über Ernährung raushaut, eins auf Experte macht, von Vitaminen redet und sonst irgendwas. Und ich denke, alleine mit diesem Fakt, wenn Verwandte, Bekannte in eurem Umfeld auf euch zukommen und euch zeigen, da guckt mal her, der Arzt sagt auch wieder, das ist total ungesund, dann könnt ihr gleich sagen, guck mal an, er hat ja nicht mal eine Ahnung, schaut ihr einfach mal an, wie viel Proteine eine Sojabohne enthält, schaut ihr mal an, wie viel Proteine ein Stück Fleisch enthält und du wirst sofort sehen, dass Soja teilweise sogar mehr Proteine enthält als ein Stück Fleisch. Und damit sämtliche Glaubwürdigkeit des Arztes platt gemacht worden ist, da kann sich jeder erkundigen, wie viel Proteine Soja enthält, wie viel Proteine Fleisch enthält und dann einfach mal ausrechnen, was ein Fünftel ist. Und zum Abschluss möchte ich noch eins erwähnen, was auch sehr interessant ist. Da wird nämlich auch gefragt, so wie allgemein die momentane Ernährung ist und welche Erkrankungen er so feststellt. Und da er ja Kinderarzt ist, geht es tatsächlich nur um Krankheiten bei Kindern. Und da sagt er als erstes, wir haben ein massives Adipositas-Problem, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anzahl dieser Kinder ist in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. Gleichzeitig zeigen diese Kinder trotz ihrer Überernährung Mangelerscheinungen. Mangelerscheinungen. Woher kommen Mangelerscheinungen? Ach ja, warte mal, da war doch was, ne? Wenn Nährstoffe fehlen. Aha, okay. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, ne? Er kritisiert vegane Ernährung aufgrund von diversen Mängeln, redet halt eben auch von diversen Mangelerscheinungen, die auftreten können. Und gleichzeitig redet er von dem Problem, dass sehr, sehr viele Kinder übergewichtig sind, dass die Kinder auch teilweise Mangelerscheinungen zeigen. Das ist nämlich auch noch eine interessante Aussage. Die Kids haben einen Mangel, obwohl sie eigentlich zu viel Gewicht drauf haben, weil ihre Ernährung vor allem auf Zucker und zu viel Fett beruht. Ja, in dem Sinne hat er schon recht, aber dann halt eben eine vegane Ernährung als Mangelernährung zu bezeichnen, wenn man überlegt, dass wir heutzutage in unserer Gesellschaft sowieso das Problem haben, dass sehr viele Kinder übergewichtig sind und trotz des vielen Essens und trotz des Übergewichts auch Mangelerscheinungen haben. Da denke ich dann auch, wenn die Verwandtschaft oder Bekanntschaft da auf dich zukommt und dir das da zeigt mit veganer Ernährung und Mangelernährung, dann kann man dann auch nochmal auf den nächsten Absatz verweisen, dass er ja selber auch noch sagt, dass in unserer Gesellschaft ein starkes Problem herrscht mit Überernährung und deswegen Fettleibigkeit oder halt eben Übergewicht und gleichzeitig Mangel an diversen Nährstoffen und sogar Mangelerscheinungen. Und Mangelerscheinungen bedeutet dann tatsächlich, dass der Mangel gravierend ist. In dem Sinne würde ich mal sagen, wir haben ein allgemeines Ernährungsproblem in unserer Gesellschaft. Das liegt nicht an dem Vegan, das liegt nicht an dem Mischköstlich, das liegt nicht am Vegetarisch. Das liegt wirklich allgemein an der modernen Ernährung. Wir essen zu viele tierische Produkte, wir essen zu ungesund, zu viel Fertigfraß, zu wenig frisch. Wir sparen am falschen Ende. Wir sagen, vegan ist teuer, weil wir halt eben vegan mit Billigfleisch vergleichen. Und das kann man einfach nicht angehen. Man muss das realistischer sehen. Wir sind einfach momentan in einer schnelllebigen Gesellschaft. Wir sind in einer Gesellschaft, Geiz ist geil. Das ist die absolute Katastrophe. Davon müssen wir wieder wegkommen. Wir müssen mehr hin zu hochwertigeren Lebensmitteln. Wir müssen mehr hin zu ausgewogener Ernährung. Und eine ausgewogene, vollwertige Ernährung ist einfach pflanzenbasiert. Da führt kein Weg an pflanzenbasiert vorbei. Selbst die DGE sagt, essen Sie überwiegend pflanzliche Lebensmittel. Und mit dem Schlusswort verabschiede ich mich. Ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder ein. Donnerstag, 18 Uhr. Mach's gut. Ciao, dein Stefan.